Vater im Himmel, es ist so gut, immer wieder erinnert zu werden, dass du ein guter Gott bist. Und wenn wir in unserem Leben zurückschauen, können wir wirklich bezeugen, du bist ein guter Gott. Und dass wir heute Morgen aufstehen durften, ist ein Ausdruck deiner Güte, dass wir hier sein dürfen, zeigt, dass du ein guter Gott bist. Jeder Atemzug zeigt, dass du ein guter Gott bist, dass wir leben dürfen. Deine Liebe ist so unendlich groß. Ich danke dir, Jesus, dass du uns gezeigt hast, wie Gott uns liebt. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist, gegenwärtig, dass du unser Tröster bist, dass du zu uns sprichst durch das lebendige Wort Gottes. Danke, dass wir hier sein dürfen und wir freuen uns auf dein Reden. Und ich bitte dich, Herr, lass dieses Wunder geschehen, dass wir dein Reden vernehmen, dass wir deine Stimme hören, dass dein Wort für uns ganz persönlich wird und dass unsere Herzen von dir berührt werden. Ich stelle mich jetzt dir zur Verfügung, Vater, Sohn, Heiliger Geist, und in der Kraft des Heiligen Geistes will ich jetzt dein Wort weitergeben. Danke, dass du mich dazu befähigst. Amen. Es ist der 4. Juli 1952. Die kalifornische Küste liegt im dichten Morgennebel, 34 Kilometer westlich der Küste auf der Insel Catalina. Startet eine 34-jährige Frau ein Abenteuer. Sie hat sich vorgenommen, Richtung Kalifornien zu schwimmen. Sie ist fest entschlossen, diese 34 Kilometer zu schwimmen. Sie weiß genau, worauf sie sich einlässt. Sie ist nämlich die erste Frau, die den Ärmelkanal auf beiden Richtungen hin und her geschwommen ist. Ihr Name Florence Chadwick. Das Wasser ist eiskalt an dem Morgen, der Nebel so dicht, dass sie die Beiboote fast nicht sehen kann. Die Haie müssen immer wieder mit Gewehre ferngehalten werden. Sie schwimmt Stunde um Stunde, Schwimmzug um Schwimmzug, 15 Stunden lang, 15 Stunden und 55 Minuten. Und dann bittet sie, steif vor Kälte aus dem Wasser geholt zu werden. Die Mutter und der Trainer sind in einem Boot und sagt: Nein, mach noch ein bisschen weiter. Die Küste ist nicht mehr weit, gib doch bitte nicht auf. Aber sie macht nicht mehr und sagt: Doch bitte, holt mich zurück aus dem Wasser. Stunden später, wieder sicher am Land, kommt der Schock über ihren Misserfolg. Nur 800 Meter trennten sie von der kalifornischen Küste. Nur 800 Meter bis zum großartigen Erfolg. Ein Reporter fragt sie: Miss Chadwick, was hat sie denn davon abgehalten, auch noch die letzten 800 Meter zu schwimmen? Und sie sagt: Es war der Nebel. Wenn ich das Land hätte sehen können, hätte ich es geschafft. Wenn man da draußen am Schwimmen ist und sein Ziel nicht sehen kann, weil sie ihr Ziel aus den Augen verloren hat, hat sie aufgegeben. Und wisst ihr, das Gleiche passiert immer wieder uns in den verschiedenen Lebensbereichen. Weil wir kein Ziel vor Augen haben oder weil wir das Ziel aus den Augen verlieren, geben wir viel zu schnell auf. Wir werden müde, wir denken: Oh, was ist das für eine Langstrecke? Es geht einfach nicht mehr weiter und wir hören auf. Es ist so wichtig, Ziele im Leben zu haben, klare Ziele zu formulieren, zu wissen: Hey, da will ich hin, sonst irren wir einfach umher. Was hast du für Ziele in deinem Leben? Persönlich, beruflich, in der Familie? Hast du überhaupt Ziele oder lebst du einfach in den Tag hinein? Es ist wichtig, Ziele zu haben. Aber dabei gibt es auch eine Gefahr. dass wir unser Glück, dass wir unsere Freude auf später verschieben, dass wir sagen, erst wenn ich dieses Ziel erreicht habe, erst dann kann ich wirklich glücklich sein. Erst dann kann ich mich freuen. Erst wenn ich die 5 Kilo abgenommen habe, erst wenn ich meinen Abschluss habe, erst wenn ich die Fahrprüfung bestanden habe, erst wenn ich die große Liebe gefunden habe, erst wenn ich ein eigenes Auto besitze, erst wenn wir Kinder bekommen haben und dann erst wenn sie endlich ausgeflogen sind oder erst wenn wir unseren Ruhestand genießen können, wenn die Finanzen in Ordnung sind, erst dann werde ich mich freuen können. Und merkt ihr, wir machen unsere Freude von Zielen abhängig. Wisst ihr, was das Problem ist? Viele Ziele, die wir uns setzen, werden wir leider nie erreichen. Wisst ihr warum? Weil sie nicht nur von uns abhängig sind. Es ist viel komplexer, auch andere haben Einfluss darauf. Und wenn wir unsere Freude darin verankern, und wir diese Ziele nicht erreichen, dann werden wir auch die Freude verlieren. Und selbst wenn wir all die irdischen Ziele erreicht haben, wisst ihr, was passiert? Wir erleben nur für kurze Zeit ein Hochgefühl. Ich denke an viele Situationen zurück, wo ich auf ein Ziel hingearbeitet habe. Zum Beispiel, ich habe davon geträumt, endlich selber Auto fahren zu können, oder? Und meine lieben Eltern, die heute hier sind, haben mir zum 18. Geburtstag die Fahrschule geschenkt. Und dann habe ich die Fahrstunden angefangen. Es war harte Arbeit, ich hatte ein Ziel vor Augen. Und wisst ihr was? Als ich die Fahrprüfung bestanden habe, habe ich mich richtig gefreut. Aber wisst ihr, wie lange? Nicht so lange. Ich meine, heute, wenn ich in das Auto einsteige, gumpe ich nicht vor Freude und sage, wow, ich kann Auto fahren. Nein, heutzutage ist das sowas von selbstverständlich. Und hey, das erste Auto zu besitzen, wow, ich habe mich so darüber gefreut, aber beim ersten Kratzer ist die Freude verschwunden, oder? Oder 5 Jahre lang studiert, harte Arbeit, das war wirklich streng. Und endlich das Ziel erreicht, der Abschluss, Diplom in der Hand bekommen. Und ich habe mich gefreut. Aber die Freude war nicht von Dauer. Ich habe mich gefragt, war das jetzt alles? Was kommt als nächstes? Und spürt ihr, all diese irdischen Ziele, die wir uns setzen, sind schön und gut, die sind auch wichtig. Aber können die uns wirklich bleibende Freude geben? Welches Ziel willst du noch erreichen, dass du sagen kannst, und jetzt oder dann bin ich glücklich? Oder anders gefragt, ja, welche unerreichten Ziele rauben dir die Freude? Wir sind mitten in dieser Predigtserie über die Freude aus dem Philipperbrief. Und Paulus schreibt in seinem Brief immer wieder, ich freue mich und nichts und niemand wird mir meine Freude rauben können. Aber wisst ihr, auch der Paulus hatte noch viele Ziele. Der wollte zum Beispiel nach Spanien reisen. Der schreibt in Römer, ich möchte gerne auch weitergehen, aber nicht um Ferien zu machen, auf Mallorca oder sonst irgendwo, sondern um von Jesus zu erzählen, um auch diesen Menschen in Spanien, die waren Barbaren, die waren Heiden, denen wollte Paulus von Jesus erzählen. Und er wollte die Gemeinde, die er gegründet hat, auch wieder besuchen, seine Freunde wiedersehen. Und jetzt steckt er fest im Gefängnis in Rom. Und eigentlich müssten wir sagen, ja, Paulus, wo ist denn deine Freude? All die Ziele sind vorbei, kannst vergessen. Und dennoch sagt er, ich freue mich und ich werde mich auch weiterhin freuen. Warum? Warum kann er sich freuen? In Kapitel 3, am Anfang habt ihr vielleicht letzten Sonntag schon gehört, sagt Paulus, hey, all die Ziele, die ich gehabt habe, Erfolg, Karriere, Ansehen bei den Menschen, das war mir enorm wichtig. Aber ich bin zu einem Punkt in meinem Leben gekommen, wo ich gemerkt habe, all das hat an Bedeutung verloren, weil ich Jesus Christus kennengelernt habe. Und er formuliert ein Ziel, wovon er überzeugt ist, hey, wenn ich dieses Ziel hilft mir jetzt schon, bleibende Freude zu haben. Nicht erst, wenn ich das erreicht habe. Und in Kapitel 3, im Philipperbrief Kapitel 3, ab Vers 10, lesen wir davon. Er schreibt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Wer möchte das auch? Ich möchte das unbedingt, oder? Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. wow, die Kraft, die Gott gebraucht hat, um Jesus aufzuwecken. Das will ich auch, wollte das auch. Aber ich lese noch weiter und möchte an seinem Leiden teilhaben. Wer will das? Ich nicht unbedingt, oder? So dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Das will ich von ganzem Herzen. Und Paulus sagt, hey, das ist mein Ziel und darüber freue ich mich. Ich habe gemerkt, alles andere hat dann Bedeutung verloren, als ich Jesus Christus kennengelernt habe. In der Beziehung zu Jesus Christus habe ich eine Freude gefunden, die mir niemand rauben kann. Und das will ich unbedingt. Ich will in diesem Leben Jesus immer ähnlicher werden. Und wenn ich gestorben bin, werde ich bei Jesus sein. Und dann wird all das Imperfekte wird verschwinden. Ich werde so sein wie Jesus. Und bei Paulus könnten wir schnell denken, ja, der war auf einem sehr hohen Level, also das Ziel fast erreicht, also wirklich Jesus sehr ähnlich geworden, oberheilig und weiß ich was. Und wir können denken, ja, Paulus, du kannst dich sicher freuen. Du bist sehr weit gekommen in deinem Leben. Wenn ich auch so weit wäre, dann hätte ich auch mehr Freude in meinem Leben. Oder? Dem entgegnet Paulus hier weiter im Vers 12. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Nein. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Genau. Paulus sagt, ich bin noch nicht am Ziel angekommen. Ich bin auch noch nicht perfekt, aber ich habe mich auf den Weg gemacht. Und eines Tages werde ich das Ziel erreichen und ich konzentriere mich wirklich auf dieses Ziel. Alle Ablenkungen vergesse ich. Egal, was die anderen Menschen über mich denken, egal, was für Nebengeräusche da sind, ich konzentriere mich auf dieses eine Ziel. Wenn du mit Jesus lebst, dann bist du schon Teil von diesem Reich Gottes, das Jesus in dieser Welt hineingebracht hat. Du gehörst schon dazu. Damit ist aber noch nicht der Endpunkt markiert. Du sollst auch noch zum Teilhaber der himmlischen Welt werden. Das heißt, du sollst dabei sein in dieser himmlischen Welt. Du sollst dabei sein, wenn Jesus wiederkommt. Du sollst Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist das Ziel der Reise. Wir haben die Startlinie schon, wir haben angefangen bei der Startlinie, aber jetzt gibt es noch einen Lauf zu vollenden, bis wir die Ziellinie erreicht haben. Bis wir Jesus sehen werden und ihm gleich sein werden. Also bis jetzt hat mir niemand gesagt, ich habe dich gerade mit Jesus verwechselt. Ist mir noch nie passiert. Aber es kommt der Tag. Es kommt der Tag, wenn die Bibel sagt, wir werden ihn sehen, so wie er ist, und wir werden verwandelt. Wir werden die gleiche Herrlichkeit haben wie Jesus. All das Imperfekte in meinem Leben wird verschwinden. Das ist das Ziel. Und wo liegt dieses Ziel? Paulus antwortet darauf nicht mit einer geografischen Angabe, sondern mit einer allgemeinen Blickrichtung. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Es ist wie mit dem Rückspiegel beim Auto. Es ist sehr wichtig, einen Rückspiegel zu haben, oder? Es ist übrigens auch nicht erlaubt, ohne Rückspiegel zu fahren, oder? Aber wer von euch würde gerne mit einem Chauffeur auf die Autobahn 100 Kilometer die Stunde fahren, der ständig nur im Rückspiegel schaut? Du kannst genauso gut mit einem blinden Chauffeur fahren, oder? Der Rückspiegel hilft mir, Gib mir die Sicherheit, nach vorne, vorwärts fahren zu können. Aber wenn ich ständig nach rückwärts schaue, das ist lebensgefährlich. Oder? Und so ist es auch im Leben, wenn wir ständig uns mit der Vergangenheit beschäftigen, eine unangemessene, eine übertriebene Beschäftigung mit der Vergangenheit, das ist nicht gesund, das ist gefährlich. Es lenkt mich ab von meinem Ziel. Einerseits, wenn ich ständig zurückschaue, kann ich stolz werden. Oh, was ich alles erreicht habe. Schaut mal, wie viele Kilometer ich hinter mir habe. Das war auch die Gefahr von Paulus, oder? Früher, der konnte alles bewahren. Ich bin ein Pharisäer und gehöre zu der jüdischen Elite und ich habe so viele Christen verfolgt und so weiter. Der hätte stolz sein können auf seine Vergangenheit. Oder anders, was viel öfter passiert, dass wir uns schuldig fühlen, dass wir ständig denken, puh, ich bin ein Versager, ich habe diese Leute verfolgt und umgebracht und ich war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Und so können wir so in der Vergangenheit haften und nur noch an das denken, was gewesen ist. Aber Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir ist, all das Negative und all das Gute, worauf ich stolz sein könnte, und ich schaue nur nach vorne, ich konzentriere mich auf das Ziel, auf das, was vor mir liegt. Schau nicht länger auf deine Fehler, auf dein Versagen. Ja, es mag sein, dass du Schlimmes getan hast. Es mag sein, dass, ja, und der Teufel erinnert dich immer wieder dran, was für ein Versager du bist. Aber schau nicht mehr auf das. Wenn du Jesus all die Sünden bekannt hast, dann ist alles vergeben, vergessen. Er hat das ins tiefste Meer geworfen und er holt es nicht mehr zurück. Denk nicht mehr daran. Schau nach vorne. Es ist nicht so entscheidend, woher du kommst, sondern wohin dich Jesus führen will. Was Jesus aus deinem Leben alles noch bewirken kann. Schau nach vorne, er hat noch Großes mit dir vor. Sicher ist die Beschäftigung mit der Vergangenheit und die Aufarbeitung der Vergangenheit auch ein Stück weit wichtig und berechtigt, wenn ich merke, ich komme in meinem Lauf nicht vorwärts. Oder an einem Marathon teilzunehmen mit einem Militärrucksack, das wäre ein bisschen schwierig, oder Martin? Also wenn ich jemanden sehen würde, hey, der will bei der Startlinie mit dem Militärrucksack starten, würde ich ihm sagen, Moment mal, also lad mal deine Last ab und dann schauen wir weiter, oder? Das ist sicher wichtig, wenn wir merken, wir kommen nicht vorwärts in diesem Lauf, dass wir all diesen Ballast abladen. Aber nachher geht es um diesen Lauf, wir gehen vorwärts. Und Paulus spricht von diesem Rennen, das als Ziel die Teilhabe an der himmlischen Welt ist. Und er sagt, ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Er spricht von einem entscheidenden Moment in seinem Leben, von seinem Damaskus-Erlebnis. Er ist auf dem Weg nach Damaskus, um die Christen zu verfolgen und hat diese Begegnung mit Jesus und weiß, hey, ich bin auf dem falschen Weg. Diesen Jesus und diese Menschen, die ich verfolgt habe, diesen Jesus ist eigentlich mein Retter. Der ist für mich gestorben, er hat sein Leben für mich gegeben, damit ich Vergebung empfangen kann. Ich muss nicht mehr über meine religiöse Leistung Gott beeindrucken, über die Wahrheit, die ich besitze, sondern es ist alles ein Geschenk. Das Einzige, was ich tun muss, ist einfach das annehmen. Sagen, ja Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du für mich gestorben bist, dass du mein Leben verändern kannst. Und das ist ein entscheidender Moment im Leben von Paulus gewesen. Und viele sagen, ja, wenn ich auch so eine spektakuläre Erfahrung, eine Begegnung mit Jesus hätte, dann würde ich auch umkehren. Wirklich? Wünschst du dir das wirklich? Also der ist blind geworden dabei. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich gerne hätte, oder? Aber es muss ein Moment in deinem Leben kommen, wo du merkst, hey, ich muss umkehren. Ich habe falsche Ziele verfolgt. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, aber ich kehre zurück. Ich gehe mit Jesus weiter. Und das hat das Leben von Paulus total verändert. Alles, was früher ihm wichtig war, sagte, das ist bedeutungslos. Ich will nur noch ein Ziel verfolgen. Eines Tages bei Jesus sein, ihn sehen von Angesicht zu Angesicht und ich will möglichst viele Menschen mitnehmen. Das ist meine Freude. Deshalb kann ich mich trotz Langstrecke freuen, sagt Paulus hier. Darf ich dich fragen, was ist das Ziel deines Lebens? Wovon erhoffst du dir, Freude im Leben zu bekommen? Wo suchst du überall deine Freude? Weißt du, bleibende Freude kannst du nur bei Jesus finden.
Und das Einzige, was du tun musst, ist einfach eingestehen, dass du falsche Ziele verfolgt hast, dass du umkehren musst, die Richtung deines Lebens wechseln musst und du kommst zu Jesus mit deinem Rucksack und sagst, hey, ich gebe dir das alles, bitte, ich will mit dir gehen, zeig du mir den Weg. Nur Jesus kann die wahre Freude schenken. Wenn wir uns nur auf diese irdische Welt konzentrieren, dann können wir sehr vieles verlieren und dann verlieren wir auch die Freude, oder? Aber Paulus zeigt einen anderen Weg zur Freude, von Jesus Christus ergriffen zu sein, von seiner Liebe ergriffen zu sein, von seinem Ziel, von seiner Gnade. Sagen, Jesus, all das hast du für mich gegeben, all das hast du für mich getan, ab jetzt lebe ich für dich. Dein Ziel ist mir wichtig. Das hat Paulus verstanden, deshalb kann er sich freuen. Bei ihm ankommen, darum geht's. Die Fokussierung auf die himmlische Welt führt zu bleibender Freude. Wenn wir aber davon lesen, wie Paulus hier schreibt, ja, ich konzentriere mich und ich gebe alles voller Kraft, können wir schnell denken, ist das anstrengend. Also jetzt geht's richtig los und ich muss mich anstrengen. Ja, Jesus hat mich aus Gnade durch den Glauben gerettet, das war alles ein Geschenk. Aber nachher sagt er, und jetzt mach mal, beweg dich. Streng dich an. Und dann kann schnell der Eindruck kommen, puh, und was, wenn ich es nicht schaffe? Was, wenn die Kraft nicht mehr reicht bis an die Küste? Was, wenn ich zu wenig Kraft habe, wenn ich müde geworden bin, wenn ich das Ziel nicht erreiche? Was dann? Aber wisst ihr, es hängt nicht nur einfach von meiner Kraft ab. Es wäre hoffnungslos, wenn ich aus eigener Kraft diesen Lauf vollenden müsste. Zum Glück nicht, nein. Aus der Kraft Gottes. Wir haben den Heiligen Geist, den besten Coach empfangen, der uns befähigt, der uns anfeuert, der uns hilft und sagt, hey, weitermachen, nicht aufgeben. Wir müssen nicht alles aus eigener Kraft machen. Oder es ist wie eine Gratwanderung. Zu sagen, hey, Jesus hat mich gerettet, ab jetzt kann ich schlafen gehen und irgendwann holt mich Jesus zurück, das ist auch nicht richtig, oder? Versteht ihr? Aber es hängt nicht alles von mir ab. Jesus befähigt mich, die Ziellinie zu erreichen. Als Derek Redmond 1992 zu den Olympischen Spielen nach Barcelona fährt, gilt er als Favorit in 400-Meter-Lauf. Der hat einen ganz guten Anfang. Die ersten 100 Meter ist er als Zweiter. Die nächsten 200 Meter ist er auch ganz weit vorne. Aber plötzlich passiert etwas. Einer der Athleten verletzt sich, humpelt, hält sich den rechten Oberschenkel. Es ist Derek Redmond. Während das Feld unbeirrt weiter rast Richtung Ziel, fängt die Kamera das schmerzverzerrte Gesicht von diesem Sportler. Der kann nicht mehr weiter. Niemand würde es wundern, wenn er jetzt aufgeben würde. Aber nein, er humpelt weiter. 20 Meter, 30 Meter Richtung Ziel. Und es wird noch dramatischer. Ein Mann von der Tribüne springt auf die Bahn, läuft ihm hinterher, nimmt ihn an den Arm und hilft ihm, weiterzulaufen. Es ist sein Vater, Jim Redmond. Er begleitet ihn bis ans Ziel. Und er sagt, wir haben diese Karriere zusammen begonnen und ich dachte, wir sollten sie auch zusammen beenden. Sagt der Vater Jim Redmond zu seinem Sohn. Und wisst ihr, das Gleiche sagt dir dein himmlischer Vater. Wir haben diese Karriere, diesen Lauf zusammen begonnen und ich dachte, wir sollten sie auch zusammen beenden. Und wenn du nicht mehr magst, wenn du keine Kraft mehr hast, wenn du verletzt bist, wenn es weh tut, kommt dir der Vater entgegen und sagt, komm, wir gehen zusammen. Der Vater im Himmel steht uns zur Seite, wir sind nicht allein, wir sind nicht einfach auf uns selbst gestellt, sondern der Vater im Himmel stellt sich zur Seite. Jesus erwartet uns als Ziel und vom Ziel ruft er uns zu, kommt, es geht nicht mehr, ist nicht mehr weit. Der Heilige Geist ist der beste Coach, der Tröster, der Helfer, der steht uns zur Seite, wir sind nicht allein in diesem Lauf. Das Einzige, was wir tun müssen, ist uns zu bewegen, uns in die richtige Richtung bewegen. Alles andere werden wir erleben, wie Gott uns dazu befähigen wird. Ja, es kann Situationen auf dem Glaubensweg, auf diesem Lauf geben, wo wir einfach nicht mehr mögen. Kennt ihr das? Ja? Wo wir müde geworden sind, wo wir keine Kraft mehr haben, wo wir merken, was ist das für eine Langstrecke? Ich habe keine Kraft mehr. Es ist eiskalt, ich kann nicht mehr weiter schwimmen, ich kann nicht mehr weiter laufen. Es geht einfach nicht mehr. Es gibt die. Also wir müssen nichts schönreden. Die gibt's, oder? Und die Frage ist, was machen wir? Was machen wir in solchen Situationen? Einmal im Jahr fahren wir mit unseren Kindern in den Ferien nach Rumänien. Das sind etwa 14 Stunden Autofahrt. Und nach ein paar Stunden sagen die Kinder, wie lange noch? Sind wir schon da? Papi, wann kommen wir endlich an? Kennt ihr das auch? Und die verlieren die Freude, die werden müde und die verlieren die Freude an den Ferien. Die haben sich so gefreut, wir werden die Großeltern sehen, wir werden spielen und so weiter. Aber die verlieren die Freude und manchmal verlieren wir auch die Freude. Nach 14 Stunden, wenn ich müde bin, denke ich, ach, was mache ich da eigentlich? Und wisst ihr, was wir dann machen? Wir sagen den Kindern, und manchmal müssen wir uns auch selber sagen, aber wisst ihr, was uns dort erwartet? Hey, die Mama kocht so gut. Es gibt feines Essen und wir können ausschlafen und wir können herumtoben und spielen und entspannen. Und die Freude kommt wieder. Ja, es geht nicht mehr lang, dann genießen wir es so richtig. Und wisst ihr, ich glaube, das Gleiche brauchen wir auch auf unserem Glaubenslauf. Dass wir uns immer wieder erinnern, tagtäglich, was uns dort erwartet. Was ist das Ziel unseres Lebens? Es geht nicht einfach darum, dass wir 80, 90 werden und irgendwann sterben und ja, das war's schon. Nein, hey, wir haben ein unglaubliches Ziel. Die himmlische Welt wartet auf uns. Wann haben wir das letzte Mal über den Himmel nachgedacht? Über das, was uns dort erwartet? Wann hast du dir darüber Gedanken gemacht? Ich muss eingestehen, oft bin ich so beschäftigt mit den irdischen Zielen, mit all diesen Sachen dieser Welt, dass ich wie vergesse, hey, es gibt noch etwas anderes. Das eigentliche Ziel ist die himmlische Welt. Hey, wir leben nicht nur für diese Welt. Es gibt ein anderes Ziel. Wenn es dir im Moment schwerfällt, dich zu freuen, wenn du merkst, all die Sachen dieser Welt rauben mir die Freude, fang mal an, die verschiedenen Bibelstellen über den Himmel zu lesen. Und du wirst merken, die Freude steigt, die Vorfreude steigt. Ich hab es selber probiert, ich habe es gebraucht diese Woche. Und ich habe gesagt, ja, was sagt die Bibel schon wieder über den Himmel? Warum kann ich mich freuen? Und ich habe angefangen, mich zu freuen. Ich habe wieder angefangen, Lieder über den Himmel zu hören und erinnert zu werden, hey, mein Daheim, mein Zuhause ist nicht hier. Ich bin noch nicht zu Hause. Paulus schreibt in 1. Korinther 2,9, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Unglaublich. Und in der Offenbarung lesen wir, dass, wie wir gesungen haben, dass Jesus sagt, ich mache alles neu. Keine Krankheit mehr, keine Trennung mehr, kein Schmerz mehr, kein Tod, keine Trennung wird mehr sein. Wir werden Jesus sehen und all das Imperfekte wird verschwinden. Und es wird überhaupt nicht langweilig, es wird sehr spannend werden. Und wenn wir uns dieses Ziel immer wieder vor unseren inneren Augen verinnerlichen, vergegenwärtigen, gibt uns das Kraft. Wisst ihr, die Menschen in der sogenannten dritten Welt reden viel mehr über den Himmel. Die verfolgten Christen sprechen viel mehr über den Himmel. Aber ich habe den Eindruck, wir haben uns hier im Westen so richtig eingerichtet und so gemütlich und bequem gemacht, dass wir uns nicht mehr auf den Himmel freuen können. Ja, wieso denn? Mir geht's ja gut. Wieso soll ich in den Himmel gehen? Ich habe ja fast ein Paradies hier auf Erden. Und wir vergessen so schnell, wir sind noch nicht zu Hause. Eine wunderbare Welt wartet auf uns, eine Welt, in der wir Jesus direkt sehen werden. Und wenn wir uns darauf fokussieren, gibt uns das die Kraft, weiterzumachen, gibt uns das die Freude, trotz Langstrecke nicht aufzugeben. Kann es unter den Läufern auf diesem geistlichen Weg ab und zu Meinungsverschiedenheiten geben? Paulus sagt, ja, das gibt's auch. Auch wenn Leute das gleiche Ziel haben, es kann passieren, dass sie Meinungsverschiedenheiten haben. Und er sagt hier, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Paulus ist ganz gelassen und sagt, hey, es gibt Meinungsverschiedenheiten auf diesem Lauf, es gibt Meinungsverschiedenheiten auch in einer Gemeinde. Das ist normal, das gehört dazu. Easy, einfach gelassen. Aber hey, wenn wir über verschiedene Sachen diskutieren, ist es wichtig, dass wir uns überlegen, um was geht's eigentlich? Ist es wirklich wert, darüber diskutiert zu werden? Zum Beispiel ganz in diesem Bild vom Marathon zu bleiben, ein paar Fragen. Ist es wichtig, den richtigen Einstieg ins Rennen zu finden? Das ist wichtig, oder? Ist es richtig, die passende Verpflegung für den Lauf zu haben? Das ist wichtig, oder? Es ist wichtig, das Ziel zu erreichen, unbedingt, sehr wichtig. Ist es wichtig, was für eine Schuhfarbe die Läufer haben? Nicht so wichtig. Ist es wichtig, was sie für ein Deodorant brauchen? Nicht so wichtig. Ist es wichtig, was für eine Musik sie hören? Ist zweitrangig, oder? Und die meisten Meinungsverschiedenheiten, die wir so auch in unserem Alltag und auch in der Gemeinde haben, dreht sich meistens um Farbe der Turnschuhe und was für ein Parfum wir brauchen und so weiter. Aber gemessen an der Tatsache, dass viele meiner liebsten Freunde und Bekannten die Startlinie nie anfangen, dass sie diese Reise nie anfangen. Und gemessen an der Tatsache, dass viele, die angefangen haben, das Ziel nicht erreicht werden, dann muss ich sagen, hey, gewisse Diskussionen sind einfach für Katze, oder? Also es lohnt sich nicht, Zeit darüber zu verlieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns Gedanken machen, hey, vom Ziel her, was ist das Ziel? Das, was wir jetzt gerade diskutieren, unterstützt uns, das Ziel im Auge zu behalten und einander zu ermutigen, weiterzumachen, oder ist das nur eine Ablenkung, nur ein Nebengeräusch? Wisst ihr, ich war mal bei einer Gemeindeversammlung dabei, von einer Gemeinde, und die haben voller Leidenschaft und Eifer darüber diskutiert, was für eine Farbe der neue Teppich im Gemeindesaal haben soll. Wie der Saal neu gemalt werden soll. 2 Stunden lang haben darüber debattiert, voller Leidenschaft. Aber wisst ihr, was mich sehr traurig gemacht hat? Die haben auch über ihr Budget gesprochen und die haben keinen einzigen Franken für das investiert, um Menschen, die Jesus nicht kennen, zu erreichen. Keinen einzigen Franken. Und am liebsten hätte ich ihnen gesagt, ich wünsche, ihr könntet genauso leidenschaftlich darüber diskutieren, wie man christusferne Leute zu Jesus-zentrierte Leute macht. Wisst ihr, so viele Sachen sind so nebensächlich, wenn wir uns auf das Ziel konzentrieren. Jesus-zentrierte Menschen zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie das Wichtige von Nebensächlichkeiten unterscheiden können. Deshalb, ich bitte euch, lasst uns einander ermutigen, mit allem Nachdruck das Ziel vor Augen zu behalten, dass wir nicht vergessen, was wir ein Ziel haben. Paulus schreibt hier, es gibt 2 Kategorien von Menschen. Er sagt, folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Was würde aus einem Menschen werden, wenn der sich nach deinem Vorbild ausrichten würde? Wie würde sein Leben als Christ aussehen? Paulus sagt, folgt meinem Beispiel. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Es gibt zwei Kategorien von Menschen, sagt Paulus. Menschen, die sich völlig auf die himmlische Welt ausrichten, und Menschen, die vor allem ihre Begierden zu stillen suchen und vor allem diese irdische Welt anstreben. Es sind Menschen, die Freunde des Kreuzes sind, und Menschen, die Feinde des Kreuzes sind. Es sind Menschen, die in die himmlische Welt enden werden, und Menschen, die ins Verderben, getrennt von Gott, für immer enden werden. Und hey, vielleicht denkst du, oh, das ist zu radikal, man soll heute nicht darüber reden, aber das ist die Realität. Es gibt ein Ziel, es gibt einen Lauf, den wir zu vollenden haben, und so viele Menschen, die verloren gehen. Wir können uns nicht leisten, uns mit Nebensächlichkeiten zu beschäftigen. Zu welcher Kategorie gehörst du? Darf ich dich das fragen überhaupt? Freund des Kreuzes oder Feind des Kreuzes? Kannst du sagen, am Ende werde ich Teil von dieser himmlischen Welt sein? Oder das Gegenteil? Es gibt nichts dazwischen, Leute. Ich würde dir gerne einen Zwischenbereich geben, aber es gibt nichts dazwischen. Entweder oder. Und alles fällt und steht mit Jesus, dass wir ihn zu unserer Freude machen. Er macht den Unterschied. Du wirst keine bleibende Freude haben können, wenn du ständig nur diese irdische Welt suchst, wenn du nur irdische Ziele in deinem Leben hast. Du wirst die Freude immer wieder verlieren, aber wenn du den Himmel zu deinem Ziel machst, dann wirst du dich jetzt schon und dann freuen können. Deshalb schreibt Paulus weiter, hier im Vers 20, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Darin finden wir das Geheimnis der Freude von Paulus. Er sagt, hey, wir sind Bürger des Himmels, wenn du dich mit Jesus eins gemacht hast, wenn er dein Mittelpunkt geworden ist, wenn er dein Leben ist, dann bist du Kind Gottes geworden, dann bist du auch ein Erbe geworden, dann bist du auch Bürger des Himmels. Du hast die Bürgerschaft empfangen, das wartet auf dich. Und dort werden wir Jesus sehen. Er kommt zurück. Jesus kommt wieder. Das soll unsere Ausrichtung sein. Und so oft vergessen wir, dass er wiederkommt. Wir sind Bürger des Himmels. Und all das Unvollkommen, all das Imperfekte wird eines Tages verschwinden. Das Wissen, dass wir Bürger des Himmels sind, ist das Grund genug, sich jeden Tag freuen zu können. Jesus sagt seinen Jüngern, freut euch darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Er sagt eigentlich das Gleiche. Freut euch darüber, dass ihr Bürger des Himmels seid. Das ist Grund genug, um euch freuen zu können. Ein junger Mann reist durch Polen und besucht einen Rabbi, der für seine große Weisheit berühmt war. Dieser Rabbi lebt in einer bescheidenen Hütte, die nur aus einem einzigen Raum besteht. Außer vielen Büchern, einem Tisch und einer Bank besitzt er keine weiteren Möbel. Und der junge Mann fragt den Rabbi, Rabbi, wo sind denn deine Möbel? Und der Rabbi antwortet, wo sind denn deine? Meine, fragt der junge Mann überrascht, aber ich bin doch nur auf Durchreise. Ich auch, antwortete der Rabbi, ich auch. Wir sind nur auf der Durchreise. Schauen wir, dass wir nicht zu viel Ballast mit uns schleppen. Dass wir uns diese Reise nicht zu viel erschweren mit Sachen, die nicht so wichtig sind. Überleg mal, was solltest du aus deinem Leben beseitigen, um diesen Lauf vollenden zu können? Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Binde dich nicht zu sehr an diesen irdischen Sachen. Mach's dir nicht zu gemütlich hier, weil nachher willst du nicht mehr von hier weggehen. Und es gibt etwas Wichtiges als diese Welt. Paulus hat ein schwieriges Leben. Menschlich gesehen hat er einen sehr hohen Preis bezahlt, weil er sich für Jesus entschieden hat. Aber trotzdem kann er sich freuen. Und er sagt, ich freue mich, trotz unerreichten Zielen, trotz Schwierigkeiten, ich freue mich. Und kurz vor seiner bevorstehenden Hinrichtung kann er sogar schreiben, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, Ich habe am Glauben festgehalten, wie sehr wünsche ich mir, auch das Gleiche sagen zu können. Wünschst du dir das auch? Am Glauben festzuhalten, das Ziel zu erreichen. Dann sagt er, nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Unglaublich, wie wunderbar. Es geht nicht wie bei der Olympiade, dass nur einer gewinnt, sondern wir alle können gewinnen, wir alle können den Siegeskranz empfangen, dass Jesus sagt, hey, wow, auf dich habe ich gewartet. Hier deine Belohnung. Allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Darum geht es, dass wir Jesus lieben und dass wir auf sein Kommen warten. Und dann können wir das Ziel erreichen. Jesus hat für dein Leben ein ganz großes Ziel. Du sollst zu den Menschen gehören, die teilhaben an dieser himmlischen Welt. Du sollst zu den Menschen gehören, die Jesus gleich sein werden. Du sollst aber nicht allein diese Ziellinie erreichen, sondern Jesus wünscht, dass du noch mehr Menschen mitnimmst. Das ist deine Belohnung. Deshalb schreibt Paulus am Schluss im 4,1, das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Es gibt keine größere Freude, es gibt keinen größeren Gewinn als das, dass wir nicht allein, sondern zusammen mit unseren Liebsten, mit den Menschen, die Gott uns anvertraut hat, die Ziellinie erreichen. Und dass wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden und sagen, Jesus, ich bin da. Ich habe das Ziel erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten, aber nicht allein. Ich habe noch ein paar Menschen mitgenommen. Hier sind sie. Und Jesus sagt, weißt du was? Und das ist dein Lohn. Das ist deine Belohnung. Das ist dein Siegeskranz. Du wirst dich für immer darüber freuen können. Bleibende Freude finden wir nur in Jesus und durch die Ausrichtung auf die zukünftige Welt. Diese Vorfreude kann uns niemand und nichts rauben. Lasst uns aufstehen und Jesus für diese Perspektive danken. Herr Jesus Christus, danke, dass all das mit dem Himmel nicht einfach ein billiger Trost ist, so eine Vertröstung auf das Jenseits, und dass wir jetzt schon die Freude des Himmels erleben dürfen. Und doch so oft sind wir so mit dem Blick nach unten, so beschäftigt mit den Sorgen und Zielen dieser Welt und vergessen, was auf uns wartet. Ich bitte dich, erinnere du uns immer wieder, dass der Himmel auf uns wartet. Du hast gesagt, dass du die Ewigkeit in unseren Herzen eingeschrieben hast, dass wir spüren, diese Welt ist nicht alles, sondern dass wir für die Ewigkeit gemacht sind. Ich danke dir für die Freude, die du für uns hast, für die Vorfreude auf den Himmel und für alles, was auf uns dort wartet. Danke, dass es keine Tränen mehr geben wird, keine Schmerzen, keine Krankheit, keinen Tod, dass du alles neu machst. Und wenn wir sehen, wie imperfekt wir sind, wie unvollkommen, können wir uns nur danach sehen und sagen, Jesus, mach du alles neu. Mach du alles neu. Wir brauchen dich. Und so schnell kann uns die Freude geraubt werden. Wir bitten dich, Jesus, erfüll du uns mit deiner Freude. Heiliger Geist, die Freude ist deine Frucht. Erfüll du uns mit dieser bleibenden Freude, dass der Himmel unsere Heimat ist, dass wir Bürger des Himmels sind. Erinnere uns immer wieder, dass wir nur auf der Durchreise sind. Danke, Jesus, für alles, was noch kommt. Danke für unsere glorreiche Zukunft. Wir freuen uns, Jesus. Amen.